Also schlagt gerne eure Bibeln mit mir auf, wenn ihr sie dabei habt. Das ist ein Psalm von Asaf. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod, und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht, und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit, Bedrückendes. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrige Wege stellst du sie und lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Amen.
Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dominik, ich bin Pastoraltrainee in der Lebgemeinde in Landau und kenne eure Gemeinde bisher nur vom Hören sagen sozusagen, habe viel Gutes gehört und freue mich sehr, euch heute nachher auch noch bei einem Flammkuchen persönlich kennenzulernen. Und ja, es ist ein großes Privileg für mich, heute hier sein zu dürfen und euch Gottes Wort weiterzugeben. Bevor wir uns in den Text zusammen vertiefen, den Debbie gerade schon vorgelesen hat, möchte ich zu Beginn nochmal beten, dass wir unsere Herzen einfach auf das ausrichten, was Gott uns heute Morgen ganz persönlich zu sagen hat. Unser guter Herr, wir sind darauf angewiesen, dass du heute Morgen das Wort ergreifst und dass du zu unseren Herzen sprichst. Und wir bitten dich darum, dass du genau das tust, zu deiner Ehre, deiner Verherrlichung und gleichzeitig unserer Zufriedenheit und Freude in dir. Amen. Ein moderner Sänger formuliert in einem Lied die folgenden Zeilen. Meine Kette glänzt in Weißsilber, aber was mich wirklich zufriedenstellt, ich habe keinen Schimmer. Meine Konten machen Luftsprünge, aber meine Seele lebt seit 2 Jahren unter Brücken. Und dann ein paar Zeilen später, Jet Set Life, aber innerlich leer, egal wie oft ich fliege, ich komme dem Himmel nicht näher. Die tragische Analyse dieses Sängers trifft die Enttäuschung über die Versprechen unserer so materialistischen Welt, finde ich, so perfekt auf den Punkt. Wir alle leben in dieser Welt und sind in irgendeiner Weise ganz persönlich von ihr geprägt. Stell dir vor, du hast wie so ein Star auf einmal alles Geld und Ansehen und alles, was du dir jemals irgendwie so gewünscht hast. Und als du das dann hast, musst du mit diesem Sänger zusammen ernüchtert und irgendwie schockiert feststellen, was mich wirklich zufriedenstellt. Ich habe keinen Schimmer. Was für eine Leere, was für ein Reinfall. All das, wofür du dich die ganze Zeit aufgegeben hast, hingegeben hast, macht dich kein Prozent erfüllter oder zufriedener. Was für eine tragische Enttäuschung. Es ist verschwendete Zeit, verschwendete Kraft und irgendwann ein verschwendetes Leben für Unwichtigkeiten. Der Psalm, den wir uns heute anschauen, könnte kaum noch existenzieller für uns und für unser Leben sein. Nämlich geht es um Psalm 73 und darin um die Zufriedenheit in Gott, wie wir tiefe und ewige Zufriedenheit erfahren können. Und wir wollen gemeinsam durch diesen Psalm gehen in 3 Schritten. Und der erste Punkt heute Morgen soll sein, ringe um Zufriedenheit. Das sind die Verse 1 bis 16. Ringe um Zufriedenheit. Der Psalm beginnt mit dem wunderschönen Bekenntnis, fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Boah, das ist ein gewaltiges Bekenntnis. Also er schreibt nicht nur, Gott ist gut, sondern er schreibt auch, zu wem Gott gut ist, nämlich zu denen, die reinen Herzens sind. Aber ab Vers 2 beginnt dann so ein Zweifel von Asaf. Der Vers 2 beginnt schon mit so einem Ich aber. Und ab da zeigt sich der tiefe Kampf des Psalmisten bezüglich der Güte Gottes. Weil er sieht, dass es ausgerechnet denen, die auf Gott vertrauen, nicht gut geht und denen, die Gott nicht vertrauen, sehr gut geht. Der Psalmist ringt also um diese Wahrheit in Vers 1 und fragt, ist es denn tatsächlich so, dass Gott besonders gut ist zu denen, die reinen Herzens sind? Er schaut sich die Welt an und betet, Gott, wie kann das sein? Warum geht es dem Übeltäter gut und dem Rechtschaffenen schlecht? Ich dachte, du, Gott, bist ein gerechter Gott und bist besonders gütig zu deinem Volk. Aber in Realität geht es nicht nur allen gleich gut, sondern scheinbar geht es den Ungerechten sogar noch besser. Warum sorgst du dich nicht mindestens um Gerechtigkeit? Wo ist jetzt deine Güte zu uns her? Lass uns mal versuchen, den Psalmisten noch besser in seinen Fragen nachzuvollziehen. Wer ist der Psalmist überhaupt? Die Psalmüberschrift sagt, dass Asaf den Psalm verfasst hat. Und wie wir aus den Chronikbüchern wissen, war Asaf ein Mann aus dem Stamm Levi, den David eingesetzt hatte als Oberhaupt für die Leitung des Gesanges im Tempel. Und zum Hintergrund seiner Zweifel ist also auch wichtig zu wissen, dass dieser Asaf zur Zeit von David gelebt hat, vom König David. Und dementsprechend war er unter dem alten Bund, den Gott durch Mose mit seinem Volk Israel geschlossen hatte. Und wenn Asaf etwas aus seiner damaligen Bibel gehört hat, so wie wir heute was aus unserer Bibel hören, dann waren es normalerweise die 5 Bücher Mose. Und diese Bücher waren entscheidend für den Bund mit Gott, in dem Asaf gelebt hat. Und in diesen Büchern steht immer wieder drin, dass die Treue gegenüber Gott zu äußerlichem Segen führen wird und die Untreue Gott gegenüber zu äußerlichem Fluch. Und jetzt schaut Asaf sich diese Menschen an, die er als Gottlose bezeichnet, und fragt, wie kann es sein, dass diese Menschen kein Bundesfluch trifft? Wie ist das möglich? Im Gegenteil, es geht ihnen scheinbar bestens. Schaut euch die Verse 2 bis 12 nochmal an. Ihr Verhalten offenbart, dass sie voll Übermut sind und Stolz in den Versen 6 bis 9. Sie sind voll Gewalt, ohne Demut, ohne Gotteserkenntnis, ohne Gottesfurcht. Und trotzdem erfahren sie keinen Bundesfluch, kein Gericht. Schaut Gott einfach zu? Wir sind offensichtlich nicht unter dem alten Bund wie Asaf und haben keinen Anlass dazu zu denken, dass es uns als Christen immer äußerlich gut gehen muss. Aber vielleicht bist du heute hier und kannst dich trotzdem in gewisser Weise in diesen Worten wiederfinden. Vielleicht stellst du dir ganz ähnliche Fragen. Während gottlose Menschen mit krummen Geschäften reich und reicher werden, verdient der treue Arbeiter nur sein geringes kleines Einkommen, vielleicht sogar nur einen Hungerlohn. Wie kann das sein? Während gottlose Menschen da draußen in sexueller Unmoral leben, sehen wir eine gottesfürchtige und christliche Ehe völlig anders als all diese Beziehungen, von denen man so hört. Und dann stirbt plötzlich einer der beiden Partner völlig unerwartet. Wie kann das sein, Gott? Warum trifft deine Kinder so ein Leid? Du bist doch gut zu denen, die reinen Herzens sind, haben wir noch aus Vers 1 im Ohr. Da sind erfolgreiche Menschen in Politik, Wirtschaft, sonst wo auf der Karriereleiter, in der Musikbranche, und sie alle vereint eines, nämlich ihr atheistisches Weltbild. Und gleichzeitig sind da in vielen Ländern unsere Geschwister Christen, die für ihren Glauben verfolgt, misshandelt und oftmals sogar umgebracht werden. Warum Gott? Wie kann das sein? Und ich will an dieser Stelle nicht einfach schon die Spannung auflösen, weil der Psalm das auch nicht tut. Aber wir merken, dass uns dasselbe umtreibt und beschäftigt wie diesen Asaf, der den Psalm geschrieben hat. Was ist mit dir ganz persönlich? Was wünschst du dir? Wünschst du dir in gleicher Weise ein unbeschwertes Leben zu haben, reich zu werden, erfolgreich zu sein? Was hättest du gerne? Was wärst du gerne? Wenn du das hättest, dann wärst du wirklich zufrieden. Gerade wenn wir was nicht haben, dann reizt es uns so sehr. Das kenne ich zumindest so von mir. Gerade dann denken wir uns, boah, das würde mir Zufriedenheit geben. Bis wir es dann erreichen und merken, ah, das war's doch nicht. auch das kann mich nicht im Letzten zufriedenstellen. Diese unbeschwerten Menschen, die ohne Gott leben, scheinen von außen gesehen alles zu haben, um echte Zufriedenheit zu erlangen. Aber die Frage ist, konnten sie damit wirklich das Loch in ihrem Herzen füllen? Wenn wir so mit Asaf zusammen ringen, dann merken wir vielleicht, dass die Suche nach Zufriedenheit in dieser Welt kaum enden kann. Der Schauspieler Jim Carrey, vielleicht kennen ihn manche von euch, ist meines Wissens kein Christ, aber der hat einmal gesagt, ich denke, jeder sollte reich und berühmt werden und alles tun, wovon er träumt, damit er sehen kann, dass das nicht die Lösung ist. Und wenn das so ist, was ist dann die Lösung? Gibt es einen Ausweg aus unserem Ringen um Zufriedenheit? Und ich denke, es gibt einen. Und damit will ich zum zweiten Punkt heute Morgen kommen, nämlich kehre um von falscher Zufriedenheit. Das sind die Verse 17 bis 22. Kehre um von falscher Zufriedenheit. Hier in Vers 17 kommen wir zu einem sehr interessanten Wendepunkt in Asafs innerem Kampf. Es ist so ein richtiger Durchbruch, den er hier hat, und ich wünsche mir, dass wir diesen Durchbruch heute mit Asaf zusammen erleben. In Vers 16 lesen wir vom Prozess des Nachdenkens und Zweifelns. Da schreibt Asaf: Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es, in meinen Augen. Und jetzt kommt so ein wunderschönes kleines Wörtchen, nämlich bis. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Vers 17 beschreibt einen gewaltigen Wendepunkt und sowohl das Wo als auch das Warum von diesem Wendepunkt. Wo finden Asafs Zweifel ihr Ende? Im Heiligtum Gottes, also in der Begegnung mit Gott selbst. Kennst du das? Du kämpfst mit einigen Gedanken, inneren Zweifeln, Fragen irgendwie allein. Und wann kommt der Durchbruch? Wenn du, wie Asaf das ausdrückt, ins Heiligtum Gottes gehst. Wenn du Gemeinschaft mit Gott selbst hast und auch in der Gemeinschaft der Gemeinde Gottes, die im Neuen Testament immer wieder als Heiligtum, als Tempel Gottes bezeichnet wird. Und das Zweite ist nicht nur das Wo, sondern auch das Warum. Warum enden seine Zweifel? Weil Asaf im Licht des ewigen Gottes das ewige Schicksal dieser Ungläubigen sieht. Das ist schon krass. Dort steht, bedenken will ich dort ihr Ende. Asaf versteht, dass mit diesem Leben nicht das letzte Wort gesprochen ist. Und so sind die darauffolgenden Verse 18 bis 20 eine extrem anschauliche Beschreibung von dem Schicksal dieser Unbesorgten, die ohne Gott leben. Sie sind auf haltlosen und unbeständigen Wegen unterwegs und fallen Enttäuschungen, steht dort. Sie werden plötzlich zum Entsetzen, finden ein Ende, kommen um in Schrecken. Und vor allem werden sie vom Herrn verachtet, sagt schließlich Vers 20. Das ist so krass, wie es nur sein kann. Was für ein verheerendes, ewiges Schicksal. Und mit diesem Bild vor Augen sieht Asaf auf einmal völlig anders. So anders, dass Asaf anschließend in den Versen 21 und 22 bekennen muss, dass seine vorherigen Zweifel an Gottes Gerechtigkeit und seine Verbitterung völlig unberechtigt waren. All der Reichtum wird vergehen und was bleibt, ist der gerechte und herrliche Gott, der einmal richten wird. Und was können all diese Reichen mit ins Grab nehmen? Sie können nichts mitnehmen außer einem schuldbeladenen Leben in Feindschaft mit dem ewigen Gott, der auch über den Tod hinaus bleiben wird. Stell dir mal vor, du hast ein ziemlich kaputtes Haus. Und jetzt hast du einiges an Geld dir zusammengespart, über Jahre hinweg lebst in dieser mehr oder weniger Bruchbude. Und nach einigen Jahren des Sparens entscheidest du dich, das Geld endlich auszugeben. Aber statt das Haus zu renovieren, fliegst du lieber in den Urlaub. Und du buchst dir einen teuren Flug, steigst ins Flugzeug und verbringst 4 Wochen so richtig schön an der Karibikküste in einem teuren Hotel. Und nach 2 Wochen, die du in diesem Hotel bist, merkst du, boah, ich glaube, die Couch ist mir ein bisschen zu klein. Und dann kaufst du dir eine größere Couch und einen größeren Fernseher und so eins ums andere, bis du irgendwann merkst, dass dein Abreisetag gekommen ist. Und dann fliegst du zurück und merkst, dass dein Haus noch immer dieselbe Bruchbude ist und du jetzt kein Geld mehr zum Renovieren hast. Du hast das Problem gut verdrängen können, aber jetzt hast du weder Geld noch sonst irgendwelche Möglichkeiten, um diesem Problem Abhilfe zu leisten. Vielleicht versteht ihr, worauf ich hinaus will. Psalm 73 lehrt uns, dass jeder, der in dieses vorübergehende Leben investiert, statt in sein ewiges Leben zu investieren, einem gleicht, der sich in sein vorübergehendes Hotelzimmer einnistet und es sich dort teuer gemütlich macht, statt sein bleibendes Zuhause zu bauen. Der einzige Unterschied ist der, dass du dein Abreisedatum aus diesem vorübergehenden Leben nicht kennst und vielleicht noch heute in etwas investierst, was dir morgen nichts mehr bringt. Jesus sagt dazu, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Die gute Nachricht ist für uns heute Morgen, dass wir unser eigenes Leben nicht verlieren müssen, weil ein anderer genau das für dich getan hat und sein Leben für dich verloren hat. Wir alle sind von Gott weggelaufen und haben Erfüllung in vergänglichen Dingen gesucht, statt in dem Unvergänglichen, der uns geschaffen hat. Wenn du heute Morgen noch nicht an Jesus glaubst, dann und auf dieser Seite von den mehr oder weniger unbesorgten Gottlosen bist, die ohne echte Erfüllung auf die Verdammnis zulaufen, dann ist es eine so wundervolle Botschaft für dich. Dieser Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat sein Leben gelassen, damit du dein Leben nicht mehr verlieren musst, sondern es für dein ewiges Leben investieren darfst, im Glauben an Jesus. Auch uns, die wir jetzt an Jesus glauben, hat genau dieselbe furchtbare Verdammnis erwartet, die in den Versen 18 bis 20 beschrieben ist. Absolut jeder von uns hat diese Strafe verdient, aber ein anderer ist für uns zum plötzlichen Entsetzen geworden, wie es dort steht. Jesus hat dort am Kreuz ein Ende gefunden, ist umgekommen in Schrecken und er ist vom Vater behandelt worden wie ein Verachteter, wie Vers 20 das sagt. Und warum hat Jesus all das auf sich genommen? Es gibt viele Antworten, die man darauf geben kann, aber eine ist ganz sicher, damit du heute zusammen mit Asaf ungehindert ins Heiligtum Gottes kommen darfst, um dort auf dein eigenes Ende Acht zu geben. Und damit du dich dann abkehrst von aller falschen Zufriedenheit. Er ist gekommen, damit dein kaputtes Lebenshaus renoviert werden kann. Wenn du an ihn glaubst. Und so will ich dir heute sagen, investier in dieses ewige Lebenshaus statt in dein kurzfristiges Hotelzimmer, das du hier auf der Erde hast. Vielleicht bist du heute hier und merkst, dass dein Herz doch noch an deinem Hab und Gut irgendwie hängt. Oder an deinem Ansehen oder an so vielen auch guten Dingen, die dir zu wichtig geworden sind. Gott drängt uns durch diesen Psalm dazu, diese falschen Zufriedenheiten aufzugeben und gegen eine bessere, eine ewige Zufriedenheit einzutauschen. Der britische Autor C.S. Lewis bringt es so wunderschön zum Ausdruck. Er schreibt, wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben, wo uns unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiter im Elendsviertel seine Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien an der See bedeutet. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Wenn wir uns jetzt aber von etwas abwenden, von unseren Schlammkuchen und unserem vergänglichen Hotelzimmer, dann wenden wir uns automatisch auch etwas anderem zu. Wo wollen wir uns dann also hinwenden in unserem Ringen um Zufriedenheit? Und mit dieser Frage kommen wir zum letzten Abschnitt aus Psalm 73 und unserem dritten Punkt heute Morgen, nämlich wende dich hin zu echter Zufriedenheit. Das sind die Verse 23 bis 28, wenn ihr nochmal mit reinschauen wollt. Und in diesem dritten Punkt wollen wir uns zusammen hinwenden zu wahrer, echter und ewiger, tragfähiger Zufriedenheit. Schaut euch die Freude und die Erfüllung an, von denen diese Verse durchtränkt sind. Ich finde es so krass. Sie rufen uns allen laut und deutlich zu, Gott allein. Nichts neben ihm, nichts vor ihm, nichts nach ihm, sondern Gott allein. Alles andere ist eingetauscht worden gegen diese ewige Zufriedenheit in Gott selbst. Schaut mal nochmal in Vers 26. Der Kontrast zum vorangehenden Zweifel im Psalm könnte kaum noch größer sein. Asaf bekennt, mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Sein Halt ist nicht mehr in seinem äußerlichen Wohlbefinden, sondern in Gott selbst. Und dementsprechend hat auch Asafs Ewigkeitsperspektive eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Die haltlosen Wege und das Umkommen in Schrecken hat sich verwandelt in eine lebendige Hoffnung in Vers 24, nämlich nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Was für eine andere Perspektive auf den Tod und auf die Ewigkeit. Ihr erinnert euch, dass Vers 2 so ein trauriges Ich aber hatte. Nach dieser großen Zusage dazu, dass Gott Israel gut ist, denen, die reinen Herzens sind, war Vers 2 dieses Ich aber, fast werden meine Füße ausgeglättet. Boah, mir ging es richtig schlecht, ich war im Zweifel. Und jetzt haben wir ein zweites Ich aber in diesem Psalm, interessanterweise, in Vers 28. Und es ist ein völlig anderes Ich aber, nämlich steht dort, ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Was für ein verändertes Ich aber. Was für ein veränderter Asaf. Psalm 73 lehrt uns, dass Gott allein genug für uns ist. Nämlich im Leben und im Sterben. Aber was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Wenn du trotzdem noch als Christ leidest, du glaubst, bist getauft, bist ein Kind Gottes und jetzt fragst du dich, was ist, wenn ich auch weiterhin sehe, wie es Menschen augenscheinlich besser geht als mir? Ich möchte zuallererst nochmal betonen, im neuen Bund mit Jesus ist Reichtum kein automatisches Zeichen für Segen und Armut in gleicher Weise, sowohl wenn wir innerlich Not erleiden, als auch äußerlich, ist kein Zeichen für Gottes Fluch oder für persönlichen Ungehorsam oder so. Ganz im Gegenteil, die gottesfürchtigsten Menschen der Geschichte, nicht zuletzt die Apostel selbst, haben schlimmstes Leid bis hin zum Martyrium durchlitten. Und Reichtum wiederum kann zum Fallstrick und zum Fluch werden. Jesus sagt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Lass uns also vor Augen behalten, dass äußerliche und auch innere Not nicht ein Zeichen für Gottes Fluch ist. Gott straft dich nicht mehr im Zorn, wenn Jesus den gesamten Zorn Gottes am Kreuz für dich getragen hat. Da ist nichts davon mehr übrig. Er hat den ganzen bitteren Kelch des Zornes Gottes komplett ausgetrunken. Es gibt keinen Tropfen mehr in diesem Kelch, den du noch irgendwie abbekommen könntest. Er hat Gottes Zorn über deine Sünde komplett auf sich genommen. Wenn du als Kind Gottes leidest, dann ist der Grund dafür erstaunlicherweise Gottes Liebe zu dir. Und in seiner Liebe erzieht er dich, so wie ein Vater das liebevoll mit seinem Kind tut. Hebräer 12 bringt es ziemlich drastisch zum Ausdruck. Dort heißt es, mein Sohn, schätze nicht gering die Züchtigung des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne und als Töchter. Und dann ist die Rede von unseren leiblichen Vätern, die uns gezüchtigt haben. Damals auf jeden Fall, in der Antike war das was sehr Normales, auch von seinen Eltern geschlagen zu werden. Ja. Und dann zieht er diesen Vergleich und sagt ab Vers 10, denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Gott hat nur gute Absichten mit dir und läutert dein Glauben, so wie man Gold läutert, das kostbarer aus dem Feuer hervorgeht, als es reingegangen ist. Dein Glaube soll durch das Leid, was dir vielleicht auch widerfährt, noch kostbarer und noch reiner und noch wertvoller werden. Vielleicht lehrt Gott dich gerade, sagen zu können, mit Hiob zusammen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir nicht auch das Böse annehmen, sagt Hiob in Hiob 2, als er dieses ganze schwere Leid erfährt. Vielleicht macht Gott deinen Glauben gerade noch reiner und kostbarer, sodass du wie Asaf Gott allein als deinen größten Schatz hast und dich über ihn so sehr freust, dass du um seinetwillen gerne mit Freude alles andere hingibst. Der Erweckungsprediger Charles Spurgeon hat selbst über Jahre hinweg mit verschiedenen Leiden gekämpft, nicht zuletzt mit schweren Depressionen. Und er formuliert es so simpel. Er sagt, möchten wir lieber für wertlos geachtet werden, um Ruhe zu haben, wie die Steine des Feldes? Möchten wir lieber für wertlos geachtet werden, um Ruhe zu haben, wie die Steine des Feldes? Wollen wir lieber so ein ruhiges, unbeschwertes Leben haben, wie die Gottlosen aus Psalm 73 und dafür in Ruhe gelassen werden und unsere Ruhe haben, aber für den Herrn so viel zählen wie der Staub auf der Waagschale? Gottes Erziehung offenbart seine brennende Liebe zu dir. Du bist Gott zu kostbar, als dass er dich der Oberflächlichkeit überlassen würde. Er hat nur gute Absichten mit dir. Vertrau auf diese Wahrheit von Vers 24, die wir gerade gesehen haben. Nach deinem Rat leitest du mich und nimmst mich nachher in Herrlichkeit auf. Wow, wenn wir unser Ende bedenken als Christen, dann können wir nur jubeln. Und auch schon im Leid haben wir jetzt einen festen Fels, an dem wir uns festklammern dürfen. Der mittelalterliche Augustinermönch und Schriftsteller Thomas von Kempen schreibt in seinem Buch Nachfolge Christi, also es ist Eitelkeit, sich den Lüsten des Fleisches zu überlassen und nach Freuden zu jagen, die uns einst schwere Strafe zuziehen werden. Also es ist Eitelkeit, nur immer wünschen, dass man lange lebt und sich wenig darum bekümmern, dass man fromm lebt. Also es ist Eitelkeit, das Auge stets auf das zu heften, auf das Gegenwärtige zu heften und nie hinauszublicken auf das kommende Leben. Also es ist Eitelkeit, sein Herz an das zu hängen, was so schnell und unaufhaltsam vorübergeht und nicht dorthin zu eilen, wo ewige Freude wohnt. Dieses Vokabular ist uns vielleicht ein bisschen fremd mit der Eitelkeit, aber ich finde es so überwältigend. Worauf richten wir unsere Augen? Auf das, was jetzt gerade vielleicht irgendwie noch von Bedeutung ist, oder auf die ewige Freude, die auch über den Tod hinaus trägt? Lasst uns heute über das gegenwärtige und vergängliche Leben hinausblicken, auf dieses unvergängliche Leben und die Gemeinschaft mit Christus und zu Christus allen, bei dem ewige Freude wohnt. Gott hat dich so gemacht, dass dieses Loch in deinem Herzen, dein tiefes Ringen um Erfüllung, seine Erfüllung einzig und allein in Gott selbst finden kann. Dafür sind du und ich gemacht, unsere ewige Erfüllung in Gott zu finden. Unsere Gesellschaft muss zusammen mit ihren Sängern bestürzt feststellen, was mich wirklich zufriedenstellt. Ich habe keinen Schimmer. Aber wir dürfen in unserem Ringen um Zufriedenheit, das wir zuerst gesehen haben, uns abkehren von diesen Zufriedenheiten, die uns nicht wirklich tragen können, und uns hinwenden zu einem Gott, der selbst in seinem wunderschönen Charakter die tiefste und ewigste Zufriedenheit ist, die wir jemals erleben könnten. Ich will zum Abschluss der Predigt noch mit uns beten. Vater, wir beten dich an als die Quelle und als den Grund all unserer Zufriedenheit. Du bist selbst die tiefste Zufriedenheit, die wir jemals finden können, die größte Freude. Und ich bete, dass du uns heute an diesem Sonntag diese Wahrheit tief in unser Herz hineinschreibst und dass dein Heiliger Geist uns immer mehr ausrichtet auf das, was uns in Ewigkeit trägt, auf das, was uns niemals wegbrechen kann, was unsere ewige Sicherheit und ewige Freude ist. Und das bist du selbst, Herr. Wir beten, dass du unsere Herzen heute dazu bringst, auch weiterhin, dass wir ja nicht unverändert aus diesem Sonntag hinausgehen und morgen in die neue Woche hinein, sondern dass wir erleben dürfen, dass wir dich nach diesem Sonntag mehr lieben als vorher. Amen. Wir nehmen uns eine Minute der Stille, um einfach kurz über das nachzudenken, was Gott uns gezeigt hat. Und dann singen wir das nächste Lied.